herzlich willkommen zur 79. Folge Kaffeestunde Gin. Hallo Anna.
Hallo Emmy.
Ja, lange hat es gedauert, bis wir das hier mal wieder geschafft haben.
Ja, pfui, kann ich nur sagen.
Ende März haben wir das letzte Mal
aufgenommen. Ach, warum muss es das auch noch so aussprechen?
Ich bin da jetzt mal ganz offen. Ich prangere das an. Mm. Aber ich meine, ich bin ja selber schuld auch. Ich gebe dir nicht die Schuld. Ich gebe dir nicht die ganze Schuld,
Anna. Nur die Hälfte.
Nur die halbe.
ja. Es fehlt mir auch. Mir fehlt das total, dieses regelmäßige Aufnehmen. Und trotzdem irgendwie komme ich dann irgendwie trotzdem wieder schwer in diesen, also irgendwie wir beide ja, in diesen Podcast-Rhythmus, den hatten wir ja mal viel besser drauf, ne?
Ja, ich hatte ja eigentlich gedacht, dass wir mittlerweile schon Superstars wären. Ja, Podcast-Superstars.
Ja, aber dazu müsste man...
Nach 4 Jahren, wir hatten auch im April übrigens 4-Jähriges und das haben wir auch verpennt.
Mhm.
Das war aber mitten in den Osterferien, glaube ich. Da waren wir ja alle nicht da. Aber ich dachte ja, wir wären jetzt schon in aller Munde, in allen Talkshows weltweit verkleidet.
Das wär's. Ja, aber wir sind auch da wieder, also ich stelle immer wieder fest, egal, also das ist wie früher mit dem Bloggen, Leute, die das machen, um es zu monetarisieren, die gehen halt ganz anders daran als wir. Wir haben das ja angefangen aus Spaß an der Freude, so ungefähr. Und da war ja auch, wie das ja immer so ist, ja, war es noch nicht so ein Riesending. Also es gab so ein paar, eine Handvoll erfolgreiche, große Podcasts, die es zum Teil ja auch übrigens nicht mehr gibt. Ja, Matcha Latte gibt es ja schon lange nicht mehr.
Aber die Mascha hat ja jetzt, die ist ja schwanger.
Ach, und du weißt,
ich weiß das.
Insider-Wissen.
Und die hat, ich weiß nicht mehr genau, wie ihr Podcast heißt, aber die hat jetzt einen neuen Podcast mit ihrem Freund.
Das ist ja total in, diese Pärchen-Podcasts.
Diese Pärchen-Podcasts. Ne? Ich höre jetzt auch ab und zu mal Jonelle, Maison Jonelle.
Ja.
Jonelle Maison.
Geht die auch mit ihrem Mann, ne?
Die, genau. Auf jeden Fall haben die zwei gesagt, dass sie, und das konnte ich so nachempfinden, er sagte zu ihr, ich vergesse oft, wenn wir hier so sitzen und quatschen, dass das ja danach ganz viele hören.
Mhm.
Für mich ist das eigentlich irgendwie nur so ein Gespräch mit dir und ich vergesse komplett, dass es danach irgendwie alle hören.
Mhm.
Und
das stimmt, das geht uns auch
das
oft
geht
so.
Uns auch oft so, ne? Dass man, wenn man in so einem intimen, ruhigen Raum sitzt und quatscht, das
ja, und vor vergisst. Allen Dingen mit einer vertrauten Person, mit der man eigentlich keine Filter hat, wenn man miteinander redet. So.
Mhm.
Ne? Also wenn ich jetzt mit jemand anders hier sitzen würde, den ich nicht so gut kenne, und der, dann wäre das auch wieder anders. Aber wir reden ja auch sonst viel miteinander und über wahrscheinlich alles. Also auf jeden
Fall. Ich habe gerade jetzt, bevor wir aufgenommen haben, extra nicht so viel mit dir geredet. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ich wollte nicht.
Ich habe mich schon gefragt, ob ich was gemacht habe.
Was?
Nein.
Nein, aber weil oft ist es so, dass ich dass wir dann ein Thema uns überlegt haben und dann schon vorher alles erzählt haben, bevor wir anfangen aufzunehmen.
Unser Pulver verschossen.
Und dann muss man das alles nochmal erzählen und dann kommt einem das so blöd vor.
Hm.
Deswegen habe ich gar nicht viel erzählt, zum Beispiel über gestern, nur so ein bisschen.
Ja, du kannst ja jetzt mal unser Thema, du hast das ja schon auf Instagram in deiner Story angeteasert. Worüber reden wir denn heute, Emmy? Was hast du denn heute Schönes mitgebracht?
Die Wechseljahre.
Yay!
Juhu!
Können wir solche Buttons uns anschaffen, wie früher bei Stefan Raab?
Mit solchen, weißt so ein du, Applaus solche, und
ja,
so
ein Applaus Tusch und einer, der sagt,
Möschentrotze.
Egal, irgendwie sowas. Das wäre jetzt gut gewesen.
Ja.
Irgendwie so ein...
Stimmt.
Gibt es ein Geräusch für Schwitzen? Das hätte man bei Wechseljahre einspielen können.
Vielleicht ein lauter Ventilator. Nee, also jedenfalls war ich gestern Abend auf einer Lesung hier in Berlin in einem schönen Buchladen, den ich sehr mag, Usla und Rai, die sehr engagiert sind, auch ihre Kunden mit gutem Lesematerial zu versorgen und immer sehr interessante Lesungen machen. Und da war gestern Abend eine Lesung von Miriam Stein, die das Buch geschrieben hat, was ich auch mitgebracht habe. Kann ich euch jetzt natürlich nicht zeigen, aber ich habe es hier liegen. Die gereizte Frau heißt das. Und der Untertitel ist, was unsere Gesellschaft mit meinen Wechseljahren zu tun hat. Und die hat also da gestern vorgelesen und hatte auch mehrere Damen mitgebracht, die ihr geholfen haben bei dem Buch. Also Expertinnen, die sie befragt hatte zum Thema. Also eine Ökotrophologin und unterschiedliche, eine Homöopathin. Und eine, ich weiß gar nicht genau, was die alle, ich habe es mir nicht gemerkt. Auf jeden Fall waren da 4 oder 5
eine
Frauen.
Eine Gynäkologin vielleicht, das wäre ja auch nochmal interessant.
Ich glaube, es war keine Gynäkologin dabei, interessanterweise. Naja, jedenfalls sie selber ist 44 Jahre alt, ist die Kulturchefin von der deutschen Ausgabe von Harper's Bazaar, also Journalistin, und hat selber seit einigen Jahren Wechseljahrsbeschwerden und hat deswegen angefangen, sich damit auseinanderzusetzen, weil auch ganz viele dann irgendwie gesagt haben, war so jung schon und so. Und dann hat sie aber bei ihren Recherchen zum Beispiel auch festgestellt, was mich total überrascht hat, dass ganz viele Frauen schon ab Ende 30 Wechseljahrsbeschwerden haben.
Ist immer die Frage, ob man das erkennt. Wir hatten ja schon mal eine Folge gemacht über Wechseljahre. Merkst du schon was? War der Titel genau, der Folge? Genau. Und ich frage mich immer, wenn man jetzt nicht, und es ist ja tatsächlich so, man hört über die Wechseljahre ja relativ viel, aber nur so Statement-Wissen. Mhm. Also nicht so, dass man da ständig drüber redet oder dass zum Beispiel, wie wir mit unseren Töchtern über die Menstruation reden. Ich habe niemanden in der Generation über mir, der mit mir darüber redet, wie das war, als die Wechseljahre anfingen und genau, was die Symptome sind. Und wenn man das nicht hat, und ich glaube, dass vielleicht ist das eine Generationsfrage, vielleicht ist unsere Müttergeneration da nicht so offen oder vielleicht ist man da auch anders mit umgegangen zu der Zeit. Aber irgendwie ist das nicht so ein Thema, über das man so untereinander spricht. Also wir sprechen genau darüber immer mal
und das
wieder.
Das ist genau auch ihr Ansatz, dass sie eben auch das ändern möchte. Mhm. Das ist ja ein sehr schambehaftetes Thema.
Total. Auch mit unserem Jugend, mit unserer Jugendkultur, Jugendwarnkultur, die wir
weil,
haben.
Weil es, man muss ja jung sein heutzutage und will nicht zum alten Eisen zählen. Und wenn man natürlich öffentlich zugibt, dass man in den Wechseljahren ist, dann kommt man ja in diese, wird man ja in diese Schublade gesteckt. So, man hat ja jahrelang oder jahrzehntelang oder jahrhundertelang eigentlich als Frau nur so lange gezählt, wie man fruchtbar war. Mhm. Und dann, als das vorbei war, war man dann auch wertlos sozusagen. Und sie sagte eben genau, dass wir eben noch, die Frauen, die jetzt in den Wechseljahren sind, aus einer Generation kommen, wo auch damals, als wir jung waren, als ich in der Pubertät war. Meine Mutter war da zum Glück sehr offen, mit der konnte ich über alles reden. Aber es war jetzt nicht so, wie das, glaube ich, heute ist, der Umgang auch unter Freundinnen und so, dass man darüber so sehr unbefangen gesprochen hat.
Das so. War nicht so.
Das war schon eher alles so ein bisschen heimlich. Und klar, wenn man mal irgendwie ein OB braucht, hat man dann, hast du noch einen Tampon und so. Aber dass man so total entspannt damit umgeht, das ist, glaube ich, erst jetzt bei unseren Töchtern
ja,
der
Fall. Ja, glaube ich auch. Also ich erinnere mich daran, dass es zum Beispiel, ich habe ja eine 10 Jahre jüngere Schwester, dass es auch bei der noch nicht so war wie jetzt bei meinen Töchtern. Also wo erstens mal unter den Freundinnen darüber geredet wird, aber auch jetzt zwischen den, also meine Töchter, die beiden Schwestern, wie die miteinander darüber reden. Das war nicht so bei uns. Also obwohl ich zu meiner Schwester ein enges Verhältnis habe und wir eigentlich über... Ich würde, hätte immer gesagt, dass wir über alles reden konnten, aber wahrscheinlich nimmt man das eben gar nicht wahr als Tabuzone, wenn man damit aufwächst, dass man eben darüber nicht spricht.
Ja, das ja wahrscheinlich. Also ich meine, meine Töchter, wir hatten zum Beispiel vor ein paar Tagen irgendwie ein Thema, das Thema Verhütung, meine beiden Töchter und ich, und über Vor- und Nachteile von unterschiedlichen Methoden. Und da habe ich noch gedacht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Mutter, meine Schwester und ich mal so entspannt damit darüber gesprochen haben, zu dritt. Also ich mit meiner Schwester, heutzutage mache ich das auch mit meiner Mutter, die ist da auch locker. Aber früher, als ich in dem Alter war, als es ein Thema war, weiß ich nicht. Ich glaube, sie vielleicht sogar lockerer als ich. Also die wäre wahrscheinlich sogar offener gewesen als ich, aber es war so, oh Gott, ich sterbe.
Ich muss auch sagen, dass ich das gemerkt habe, wie komisch oder wie einseitig die Prägung da bei mir gewesen ist in dem Alter, als ich mit meiner ältesten Tochter zum ersten Mal über Verhütung gesprochen habe. Für mich war vollkommen klar in meinem Kopf, dass die Pille nimmt und dass sie einen Gummi benutzen natürlich und so weiter. Aber ich hatte noch, also ich habe das gar nicht hinterfragt, das war in meinem Kopf so klar, das ist das Einfachste, damit ist sie auf jeden Fall 100% geschützt vor einer Schwangerschaft. Was das alles noch bedeutet, das habe ich, obwohl ich das weiß, natürlich weiß ich das. Ist ja nicht so, als wäre ich irgendwie ungebildet in dem Bereich und trotzdem hatte ich nicht dieses Wissen oder nicht die Selbstverständlichkeit irgendwie abgespeichert, da mit ihr drüber zu sprechen und zu sagen, guck mal, du kannst auch noch, keine Ahnung, das und das und das machen.
Ja.
Und du kannst vielleicht was machen, was dich hormonell nicht belastet. Und das macht übrigens diesen Effekt und so weiter. Sondern wir sind die Generation, das habe ich jetzt, das sehe ich jetzt auch. Ich habe nämlich zufällig heute Morgen auch mit einer Freundin über Wechseljahre gesprochen. Und die ist gerade in dieser Phase, in der sie quasi so kurz davor steht, wo halt auch, wenn wir jetzt schon darüber reden, Menstruations- Blutungen extrem unangenehm sind, weil sie so heftig sein können und so weiter. So dass die sich jetzt tatsächlich überlegt, nochmal eine Minipille zu nehmen, um das zu regulieren.
Ja.
Und die mir dann erzählte, dass ihre Mutter ihr gesagt hat, ja, mach das doch, das ist super. Wenn du dann in die Wechseljahre kommst, dann wird das vielleicht auch nicht so krass und dann nimmst du ja eh Hormone. So. Mhm. Und sie dann gesagt hat, nein, also weiß ich noch nicht, vielleicht, aber muss ja vielleicht auch nicht sein.
Man kann aber ja auch sehr viel mit Ernährung machen, ne? Habe ich gestern gelernt. Genau, also jedenfalls hat die gesagt, es wäre ein gesellschaftliches Phänomen, dass das immer noch so ein Tabuthema ist. Also Miriam Stein, die Autorin, hat das gesagt und sagte eben, es gibt auch noch viel zu wenig medizinische Studien und zu wenig gesellschaftspolitische Aufmerksamkeit und Studien zu diesem Thema, obwohl ja die Hälfte der Bevölkerung irgendwann in ihrem Leben damit konfrontiert sein wird. Und es gibt auf der Erde, was halte ich, 500 Millionen Frauen, die gerade im Klimakterium sind. Und sie meinte, es gibt jetzt bei der Santander Bank in England, das ist so die erste Firma, die das jetzt etabliert hat, dass die für ihre Mitarbeiter eine Mitarbeiterin im Klimakterium da so einen besonderen Maßnahmenkatalog ins Leben gerufen haben, zum Beispiel, dass die einen Tischventilator bekommen, dass die kürzere Arbeitszeiten haben und noch so ein paar andere Geschichten, die ihnen dabei helfen sollen, die schwierige Zeit während der Menopause, oder das heißt ja Perimenopause, habe ich gestern gelernt, eigentlich die Perimenopause ist nämlich das
der Übergang.
Und danach ist die vorbei. Menopause ist eigentlich nur ein Moment. Das ist der Moment, in dem man 12 Monate lang keine Blutung hatte und offiziell unfruchtbar ist. Das ist aber wirklich nur ein Zeitpunkt, ein Zeitraum. Und der Zeitraum davor nennt sich Perimenopause und der danach ist die Postmenopause. Und in der Perimenopause, wo eben diese ganzen hormonellen Umstellungen stattfinden und extreme Hormonschwankungen sind, da hat man diese massiven, also nicht alle, ein Drittel der weiblichen Bevölkerung übrigens auch nur, hat da diese massiven Probleme.
Symptome,
ja. Genau, also sie sagte, ein Drittel merkt wohl fast gar nichts, ein Drittel hat gemäßigte Symptome und ein Drittel richtig starke. Und jedenfalls fand ich das total interessant, dass man eben auch, statt Hormone zu nehmen, seine Ernährung umstellen kann. Es gibt gewisse Lebensmittel, die man meiden soll, die Spaß machen natürlich. Hm. Alkohol, Koffein, Zucker, Dairy, also Milchprodukte.
Ach, super.
Fleisch.
Also kannst du an einem Salatblatt knabbern, viel
ja,
Spaß.
Ja, so ungefähr.
Okay, da bin ich raus.
Also ich habe jetzt noch nicht, man darf das natürlich schon irgendwie zu sich nehmen. Zucker sollte man nach Möglichkeit wohl komplett meinen. Ich habe mich jetzt noch nicht tiefer damit beschäftigt, aber sie hat auf jeden Fall dazu geraten, dass man sich damit beschäftigt. Und es gibt auch einen Instagram-Account, der heißt Nobody Told Me. Und da geht es auch ums Thema Wechseljahre. Und die geben auch viele Tipps, Rezepte und so weiter. Ganz interessant, die Gründerin von dieser Plattform war auch gestern da. Die hatten auch sehr lustige Lesezeichen, die man sich dann dazu nehmen konnte zu den Büchern, schon irgendwie Honey und Nanny in den Wechseljahren.
Ja, genau, Conny kommt in die Wechseljahre.
Ja, genau.
Ja, das ist so, ich finde, ich habe ja eine sehr gute Freundin, die Gynäkologin ist, auch meine Gynäkologin ist. Und das ist so eine der Personen, mit der ich darüber spreche, allerdings natürlich in unserem Patientinnen-Ärztinnen-Verhältnis und nicht unbedingt, wenn wir zusammen essen gehen oder so.
Ja.
Aber die sagt das halt auch. Die sagt, es gibt halt diese Phase, also jetzt mal rein körperlich so, ne, wo sich der Körper quasi verabschiedet von der fruchtbaren Phase seines Lebens. Und dann hast du zum Beispiel diese super starken, sehr unregelmäßigen Blutungen. Und das ist quasi der letzte...
Das letzte Aufbäumen.
Und ich bin da hingegangen und gesagt, so, ich weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie so, und dann hat die gesagt, ja, also, so ist das jetzt. Also, weißt du, so.
Ja, also ich habe ja bis gestern Abend behauptet, ich habe überhaupt gar keine Symptome, nichts. Aber seit gestern weiß ich, es stimmt nicht.
Ja.
Weil ich vertrage nämlich überhaupt keinen Alkohol mehr, schon seit einer gewissen Zeit. Und, also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt mal ganz offen, ich erzähle es jetzt aber mal. Ich habe seit fast 10 Jahren eine Hormonspirale. Also nicht dieselbe, natürlich, ich wechsle die ab und zu mal aus. Aber die soll auch laut meiner Gynäkologin dazu führen, dass Wechseljahrsbeschwerden eben abgemildert werden. Und da ich sowieso seit dieser Zeit überhaupt keine Regelblutung habe, dazu
führt nämlich, nicht gemerkt,
merke ich das gar nicht. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, wie stark das wäre oder ist bei mir, weil ich es eben nicht habe. Aber ich schlafe schlecht seit meinem 50. Geburtstag ungefähr.
Mhm.
Das war ja letztes Jahr im Oktober. Schlafe ich nicht immer, aber oft schlecht. Und ich vertrage wirklich total schlecht Alkohol. Mhm. Und ich schlafe noch beschissener, wenn ich Alkohol getrunken habe.
Also das habe ich auch, dass ich tatsächlich merke, dass ich schlechter schlafe, wenn ich was getrunken habe.
Mhm.
Aber ich schlafe viel, viel besser, seit ich vor 2 Jahren meine Ernährung umgestellt habe.
Ah, und
das hat aber natürlich nichts, also der Anlass war ja nicht Wechseljahrsbeschwerden, aber möglicherweise mildert das ja auch ab, ne? Weil
ja,
ich ernähre mich ja quasi zuckerfrei und Kohlenhydrate
Gluten ist übrigens auch, gehört ja, natürlich genau. auch zu der Liste.
Und ich fühle mich einfach, also mir geht es einfach gesundheitlich auf jeden Fall besser dadurch.
Mhm.
Und ich schlafe besser. Also ich kann plötzlich einschlafen. Jetzt auch nicht immer, aber ich hatte mein Leben lang Probleme, die rüber abzuschalten und habe abends im Bett liegen und kam nicht runter. Ich habe dann noch andere Dinge vorgenommen, Änderungen in meinem Schlafrhythmus und in meinem Einschlafverhalten. Also dass ich zum Beispiel abends tatsächlich nicht mehr aufs Handy gucke und solche Sachen. No blue light, digital sunset und solche Sachen. Aber also das mit der Ernährung, da könnte ich mir schon auch vorstellen, dass das einen Effekt hat. Aber was ich merke, wo mir klar wird allmählich, dass das offensichtlich auch hormonell ist und nicht einfach nur eine Macke in irgendeiner Weise, ist ja tatsächlich meine seelischen Verstimmungen, möchte ich jetzt mal sagen. Also, dass ich bin eben...
Gereizt?
Richtig. Das bin ich sowieso. Das war ich schon immer. Also, ich glaube, das ist schon so eine gewisse Grundstruktur, die ich habe. Aber ich merke, dass ich super viel schneller... hochgehe bei irgendwelchen Sachen. Also ich brauche nicht mehr so viel, um so raketenmäßig. Ja. Ich habe gestern, das muss ich jetzt mal gestehen, meine Kinder sind dann immer schon so, die wissen, die sagen immer, Mama, du hast Autofahr-Tourette, dass ich immer irgendwie in meinem Auto vor mich hinfluche. Das Thema hatten wir auch schon mal.
Das mache ich ja auch ganz gerne.
Und gestern, und das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert, also das ist wirklich das sind Situationen im Straßenverkehr, wo ich mich so aufrege, wenn Leute so asozial sind.
Ich habe mich letztens mit einem UPS-Fahrer geprügelt.
Ja, siehst du, genau. Und ich habe gestern was ganz Schlimmes gesagt. Ich werde es jetzt hier mal so gestehen. Jetzt kann ich es ja vielleicht auf die Wechseljahre schieben. Nein, Quatsch.
Ja,
wir sind irgendwie auf der Schönhauser Allee statt auswärts gefahren und ich fuhr auf der linken Spur und ich fuhr, was man da fahren darf, nämlich 50. Und hinter mir war so ein kleiner roter Lieferwagen, der mich echt gedrängelt hat immer. Ne? Und dann habe ich geguckt und denke, alles klar, dann fahre ich rechts rüber, dann kann der links vorbei. In dem Moment, wo ich den Blinker setze und rüber gucke, ist der hinter mir. Da hat der quasi rausgezogen, weil ich dem da zu langsam war.
Wollte dich rechts überholen.
Hat mich dann noch rechts überholt. Also ich bin dann gerade noch ausgeschert, hat mich angehupt, ist vor mir wieder eingeschert, hat dann noch abgebremst, hat das Fenster runtergekurbelt und hat einen Mittelfinger rausgehalten.
Ach du.
Und dann habe ich gedacht, ich raste aus. Ich habe erstens mal im Auto rumgeschrien. Ich habe ihn das F-Wort genannt und ich habe ihm gewünscht, er möchte irgendwo an die Wand klatschen. Und dann selber nur noch mit 4 Rädern auf. Also wirklich, ich war richtig... Und die Kinder waren so, Mama, hast du dem gerade den Tod gewünscht? Und dann habe ich gesagt, nein, nur einen kleinen Querschnitt. Und dann meinte meine Große, okay, klopf auf Holz. Kam rechts ran, da hat man mal durch. So, aber das war so... Und ich will das jetzt gar nicht irgendwie schönreden. Ich habe auch neulich eine Frau erschreckt, die auch sowas Doofes gemacht hat, die mich auch angehupt hat, weil ich links abgebogen bin und den Gegenverkehr beachtet habe und das ging ja nicht schnell genug und die ist dann auch an mir vorbeigefahren, wo gar keine 2 Spuren waren, hat mich überholt, hat rumgehupt und so weiter und dann habe ich Gas gegeben. Ich habe ja diesen sehr flotten Elektromotor.
Ja, das ist ja so krass, die ziehen ja so ab. Ich habe ja auch so einen kleinen
Elektroflitzer. Und dann bin ich einmal kurz aufs Gas und habe dann auf selber Höhe mit ihr aus dem Fenster also das Fenster war oben, aber meine große Tochter, die neben mir saß, hat gesagt, Mama, weißt du, wie du gerade ausgesehen hast? Wie Cruella de Vil. Als sie total durchgeballert da nachts in diesem Zeichentrickfilm hinter den Dalmatinern her und mit diesem total wutverzerrten Gesicht. Und die Frau hat sich richtig erschreckt. Die hat dann geguckt, Riesenaugen gemacht, hat sich so zurückfallen lassen und hat hinterher mir wieder einsortiert. Ich war auch ein bisschen zufrieden mit dem Effekt. Aber da merke ich schon, dass das wäre mir früher nicht passiert. Ich hätte vielleicht geflucht, aber ich hätte das viel besser einfach so gehen lassen können. Und ich merke, ab so einem bestimmten Punkt, das ist, als würdest du halt ein Streichholz an irgendwas ranhalten, was einen einfach, das kannst du nicht mehr stoppen.
Ja,
das
geht solche hoch. Situationen beschreibt diese Miriam Stein übrigens auch in ihrem Buch.
Gut, passend.
Genau, ja. Also es gibt da ganz, warte mal, wie viele Kapitel? Das sind sehr viele Kapitel. Es hat 16 Kapitel. Und was ich total süß fand, war so ihre Idee. Sie meinte, sie fände das super, wenn man eine Riesenparty feiern würde, wenn man in die Menopause kommt. Wenn das so eine Tradition wäre. Und es gibt tatsächlich...
Also so wie Menarche-Partys, die gibt es ja auch. Menarche ist ja der Moment, wo junge Mädchen das erste Mal menstruieren.
Genau, und sie sagte, dass es gibt tatsächlich eine Region in Korea, wo das tatsächlich auch gemacht wird. Und im Buddhismus ist es so, das hatte ich auch noch nicht, wusste ich auch nicht, die Buddhisten finden Frauen oder die Frau, die noch menstruiert ist im Buddhismus, gilt als unrein. Und die darf zum Beispiel, auch wenn sie als, ich weiß nicht, heißen die auch Nonnen oder wie heißt das, die buddhistischen Gegenstücke, die weiblichen zu
ich glaub, Mönchen, das heißt auch
Nonne, die dürfen keine Gebetsketten tragen, während sie noch menstruieren. Und erst in dem Moment, wo sie dann in der Menopause sind oder die Menopause hatten, dürfen sie eine Gebetskette tragen und steigen sozusagen in der buddhistischen Hierarchie auf. Und was ich auch total krass fand, war, in der Ideologie des Buddhismus gibt es die Bluthölle. Und die Bluthölle beinhaltet einen See, in dem das gesammelte Menstruationsblut aller Frauen der Erde ist. Und das ist sozusagen die allerschlimmste Hölle, in die du kommen kannst.
Wenn
du
dein
Karma so richtig kacke, wenn du so richtig abgekackt hast, dann kommst du in die Menstruationshölle sozusagen.
Also wirklich.
Ja.
Naja. Kerle-Religion, die haben sie doch nicht mehr alle.
Ich war ganz geschockt, weil ich die Buddhisten immer als so friedliche Menschen empfunden hatte. Naja, jedenfalls hat sie gesagt, dass dort eben in einer gewissen Region die Tradition ist, dass da wirklich eine Party gefeiert wird, wenn eine Frau in die Menopause kommt. Dann kommen alle Frauen des Ortes zusammen. Traditionell ist es sogar so, dass die Frau, wenn sie noch reinpasst, ihr Brautkleid nochmal anzieht und dass Fotos aus die wichtigsten Stationen in ihrem Leben quasi nochmal dokumentiert werden. Was weiß ich, die Geburten ihrer Kinder, ihre Hochzeit, irgendwelche Berufsabschlüsse, die sie erreicht hat. Und dann ist es so ein bisschen wie so ein Polterabend. Es wird irgendwie wohl auch Geschirr zertrümmert und diese Party nennt sich Peng.
Das gefällt mir.
Und sie schreibt...
Warum machen wir sowas nicht?
Diese Miriam Stein beendet ja dann so ein Nachwort, wo sie sich bedankt bei ihren ganzen Unterstützerinnen von diesem Buch. Und schreibt dann, nennt dann ihre ganzen Freunde namentlich und am Ende schreibt sie, ihr seid mein Peng. Nicht ganz niedlich.
Sehr cool.
Ja, also jedenfalls fand ich das sehr unterhaltsam. Auch interessant aufgearbeitet, weil sie eben auch viele Fachfrauen befragt hat zu unterschiedlichen Bereichen des Themas. Aber sie schreibt, es geht so leicht zu lesen. Also das ist jetzt nicht wie so eine wissenschaftliche, trockene Abhandlung, sondern sie hat immer persönliche Anekdoten gekoppelt mit wissenschaftlichen Informationen und eine sehr angenehme Sprache. Also ich habe gestern die ersten zwei Kapitel gelesen und finde es ganz, geht gut von der Hand sozusagen. Mhm. Ja.
Hört sich auf jeden Fall interessant an. Ja, ich finde, also mal abgesehen vom Gereiztsein, finde ich, also wenn man jetzt mal so Symptome zusammenträgt, ne, okay, keine Ahnung, Schweißausbrüche, Schlaflosigkeit.
Ja, das ist wohl der bekannteste, ne? Diese Hitzewallung.
Aber ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die hat tatsächlich so eine Party gefeiert, so eine Menopause-Party, die hat ganz schwere Depressionen gekriegt. Und keiner wusste, was mit ihr los ist. Und sie hatte, und es ist niemand auf Wechseljahre gekommen, weil sie im Grunde genommen kurz vorher erst ihr drittes Kind gekriegt hat, was sie sehr spät gekriegt hat. Und die ist quasi nahtlos von Geburt, Schwangerschaft, also Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit in die Menopause gekommen.
Krass.
Und der ging es total schlecht. Und dann wurde das irgendwann halt richtig quasi eingeordnet. Und als sie das dann wusste und natürlich auch irgendwie davon beruhigt war, dass das jetzt nicht irgendwie sonst was für psychische Ausnahmezustände sind, hat sie diese Party gefeiert.
Ah, okay.
Also, und hat das dann auch so gefeiert. Und die war sehr jung noch. Also die war, glaube ich, naja, obwohl, also der Kleine war da 3 oder so. Die war Anfang 40 auch. Ja. Genau, die hat den relativ spät gekriegt. Also unsere, meine jüngste Tochter und ihre mittlere Tochter sind gleich alt. Also sie ist so ein bisschen jünger als ich, aber nicht viel.
Ja, also das ist, ich erinnere das noch, als ich studiert habe, meine Kommilitonin, die lebte noch bei ihren Eltern während des Studiums, während der ersten Semester, und deren Mutter hat dann auch eine ganz schwere Depression gehabt und wusste überhaupt nicht, was mit ihr los war, bis sich dann irgendwann auch zum Glück herausgestellt hat, dass das am Klimakterium hängt.
Ja.
Und dann wurde sie hormonell eingestellt und dann war es auch wieder gut. Ja. Ne?
Frage ich mich ja zum Beispiel bei mir. Ne? Also ich habe ja diese depressive Winterverstimmung immer, aber die wird halt schlimmer von Jahr zu Jahr oder ist jetzt in den letzten Jahren schlimmer geworden, wo ich mich eben frage, ne?
Kann auch sein,
ob das nicht sowas ist, weil das war jetzt dieses Jahr, ich war gar nicht so... Das ist jetzt, ich würde nicht behaupten, dass das ist wie eine Depression. Alle Menschen, die ich kenne, die echte Depressionen haben, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ich bin sowas von antriebslos und ich bin so gedämpft.
Ist aber auch, glaube ich, ein Symptom. Soll ich mal die Symptome vorlesen?
Lies mal vor.
Also, stärkere Blutung, leicht reizbar, Erschöpfung, Fettverteilung ändert sich.
Okay.
Also, alles zum Bauch sozusagen.
Yeah.
Alles geht zum Bauch. Dann das wunderschöne Thema, da hat sie auch dieses Kapitel hat sie gestern auch vorgelesen und diesen Begriff sehr gefeiert bzw. verteufelt. Scheidentrockenheit. Unregelmäßige Zyklen, Haare an den falschen Stellen, Konzentrationsprobleme, innere Unruhe, Falten und Pickel, Heißhunger, Durchschlafprobleme, depressive Verstimmung, Hitzewallungen, ausbleibende Periode. Und Einsamkeit.
Weil, Einsamkeit?
Ja, so heißt, also ich weiß jetzt nicht genau, ob das ein Symptom ist. Es gibt jedenfalls hier ein Kapitel Einsamkeit, neue Chancen, leeres Nest und die Macht von Ritualen.
Okay, ich glaube, ich muss das Buch auch lesen.
Ja, ich kann es dir ja leihen, wenn ich es dann
ja, sehr
durch habe, gebe ich es dir. Ja, jedenfalls habe ich jetzt schon auch, ich war letzte Woche auch in demselben Buchladen bei einer Lesung. Und da haben sie Werbung gemacht für diesen Event. Mhm. Und ich war da mit einer Freundin und die sagte dann, oh, da gehe ich hin, das höre ich mir an. Und dann habe ich erst gedacht, so. Mhm. Und dann sagte aber die Inhaberin des Buchladens, also ganz ehrlich, als der Verlag, wir darüber nachgedacht haben, ob wir diese Lesung hier machen, da habe ich sofort gesagt, auf gar keinen Fall. Und die ist auch so unser Alter, ne? Auf gar keinen Fall möchte ich das machen. Und dann habe ich das Buch aber gelesen und dann habe ich gedacht, doch, auf jeden Fall möchte ich das machen. Und dann habe ich, als sie das so erzählt hat, habe ich gedacht, naja, vielleicht öffne ich mich doch mal. Und dann waren wir eben gestern auf dieser Lesung. Sonst hätte ich das vielleicht auch gar nicht unbedingt gemacht oder mir dieses Buch gekauft.
Aber ich finde das interessant, dass wir ja offensichtlich beide, und wir haben ja, ich würde jetzt mal behaupten, dass wir uns bewusst darüber sind, dass das ein Thema ist, was uns eben früher und später oder später betrifft. Wir haben ja da auch nicht umsonst schon drüber gesprochen. Aber dass wir trotzdem beide das irgendwie so... dass man nicht schaltet für sich selber. Mhm. Dass man also nicht, also man bemerkt an sich selber bestimmte Veränderungen, jo, aber irgendwie, weißt du, so,
das ist jetzt eine Art von Verdrängung, oder?
Ja, das frage ich mich gerade. Und auch, ob es was damit zu tun hat, wie du eben gesagt hast, dass das ja tatsächlich ein Tabuthema ist, über das keiner gerne redet. Mhm. Weil alles andere, was jetzt im Alterungsprozess von Frauen passiert, oder überhaupt von Menschen, aber jetzt mal speziell von Frauen, damit gehen wir ja ständig um. Wir färben uns die Haare oder bewusst eben nicht. Wir sehen jeden Tag die Falten morgens im Spiegel und entweder unternehmen wir was dagegen oder nicht. Aber das sind ja so Dinge, die siehst du jeden Tag, die sehen alle anderen, damit gehst du irgendwie um. Ne, keine Ahnung, was macht man mit diesen mit den äußeren Anzeichen von Alterung? Aber das andere sind ja nicht unbedingt äußere Anzeichen. Also wenn ich jetzt gereizt bin, okay, das kriegen Menschen um mich herum mit, aber andere Dinge ja nicht unbedingt. Also
ja.
Ich renne ja nicht rum und erzähle Leuten über... Also
nee, und Beispiel, das muss ich halt eben auch, finde ich jetzt, also ich bin da jetzt auch voll mit an Bord. Ich finde, das muss sich ändern.
Ja, ich finde auch.
Also das ist eben auch ein großes Anliegen der Autorin und sie sagte, es wird ja immer mehr, zum Glück. Also sie meinte, unsere Töchter, die werden es wahrscheinlich noch viel leichter haben. Jetzt ist ja sogar... letzte Woche war das oder Anfang dieser Woche in Spanien, haben die doch jetzt ein Gesetz erlassen, ja, dass Frauen menstruationsfrei, also beziehungsweise Krankheitstage nehmen können. Da hieß es dann gleich Menstruationsurlaub, wo dann auch die Autorin gesagt hat, ist auch ein super Urlaub, wo man dann so mit so Bauchkrämpfen da liegt. Mhm. Das ist schon wieder echt sexistisch und unverschämt, ja, das Urlaub zu nennen.
Ja, und dann wird natürlich auch sofort wieder gesagt, ja, wie soll das wirtschaftlich gehen? Dann denke ich ja immer, genau, das ist auch das Wichtigste, was wir haben. Also so, ich will das jetzt nicht sagen, dass das keine Rolle spielt, aber hallo? Also irgendwie ist es ja so.
Naja, also ja, jedenfalls sind wir aber trotzdem auf dem richtigen Weg, glaube ich, dass es jetzt sowas überhaupt gibt. Das wäre ja noch vor 10, 20 Jahren undenkbar gewesen.
Und ich finde auch, also das siehst du ja auch daran, dass sich zum Beispiel die hier Normalize Dingsbums, Bloodstains, Kram, da gibt es ja immer jetzt so ganz ist die viele. Die Testflüssigkeit rot ist. Ja, jetzt die Testflüssigkeit ist rot, aber es ist auch so, dass so super viele, es gibt ja auch viele Influencerinnen, die das thematisieren. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich dann, merke ich, dass ich davon total geprägt bin. Das ändert sich wahrscheinlich auch in meinem Gehirn nicht mehr. Ich möchte das nicht sehen. Ich möchte nicht von anderen Leuten die blutbefleckte Unterwäsche sehen. Nee,
brauche ich auch nicht.
Also Normalize, was auch immer, könnt ihr alle gerne machen, aber ich muss das jetzt nicht unbedingt mit angucken. Ich finde, jeder sollte, also ich finde nicht, dass man das so tabuisieren sollte und ich finde auch nicht, dass man, dass zum Beispiel junge Mädchen und Frauen sich deswegen irgendwie schämen und schlecht fühlen sollten und verstecken sollten und keine Ahnung was alles. Aber ob ich das jetzt in Social Media sehen muss, in der Unterhose von irgendeiner wildfremden Person,
das brauche ich auch nicht unbedingt.
Aber das Thema an sich, also so, dass sozusagen diese ganzen körperlichen Vorgänge, das ist ja im Grunde genommen nichts anderes, auch wenn es um Geburten geht und um Stillen geht und so weiter. Das ist ja auch nach wie vor so, dass also Leute sich aufregen, wenn Mütter in der Öffentlichkeit stillen. Titten darf man nur sehen, wenn sie halt irgendwie sexualisiert sind, ganz genau. Und nicht, wenn sie die Nahrungsquelle für ein menschliches Kind sind. Das ist halt irgendwie lächerlich. Aber das ist natürlich genau das. Also körperliche Funktionen von Frauen sind am besten unsichtbar. Ne?
Mhm, genau.
Und das müssen wir ändern. Das müssen wir ändern. Wir reden jetzt nur noch über das Klimakterium.
Jedes Mal, wenn wir uns sehen, fragen wir jetzt. Und das geht ab.
Genau. Aber um nochmal auf die Hormone zu sprechen zu kommen, ich habe tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben bewusst festgestellt, wie krass das ist, wie sehr sich zum Beispiel diese hormonellen Umstellungen und so weiter auf die Psyche auswirken nach der Geburt meiner ersten Tochter, weil ich diesen typischen Baby-Blues hatte nach 2, 3 Tagen nach der Geburt. Und ich war echt verstört, weil ich überhaupt nicht wusste, wieso ich mich so komisch fühle und immer dachte, ist das jetzt immer so? Bleibe ich jetzt so? Was ist mit mir so? Und dann habe ich irgendwie mit meinen Eltern telefoniert und mit meinem Vater, der ja Mediziner ist. Und der ist jetzt wirklich nicht der Empathie-Gott. Ja, gar nicht. Aber er ist halt vom Fach und er hat halt zu mir gesagt, Hase, du bist auf Hormonentzug. Du musst dir das so vorstellen, du hattest jetzt die ganze Zeit die Plazenta, die hat da Hormonparty gemacht. Das war total gut. Deswegen geht es den Frauen in der Schwangerschaft auch so gut eigentlich. In der Regel, jedenfalls den meisten. Und jetzt ist das Ding raus und du bist jetzt auf kaltem Entzug.
Ja, genau.
Werden diese anderen Hormone ausgeschüttet, damit sich der Uterus zurückbildet, damit die Milchbildung loslegt und so weiter. Sagt er, jetzt gibt ja mal ein paar Tage, dann fühlt sich wieder. Das hat mich so beruhigt, zu wissen, dass es eine körperliche Ursache gibt für dieses Gefühl. Und das war ja dann auch so, es war dann nach 2, 3 Tagen rum wieder. Und da habe ich tatsächlich auch mit einer Freundin telefoniert, die dann zu mir sagte, oh Gott, Gott sei Dank, du hörst dich wieder an wie du selber. Ich habe mich ein bisschen erschreckt, als wir telefoniert haben, direkt nach der Geburt oder einen Tag später. Oder 2, dass sie sagte, ich war ein bisschen gegruselt, du hast dich so komisch angehört.
Ach echt? Nee, bei mir war das nicht so extrem. Ich erinnere mich nur daran, dass ich da so eine schroffe Krankenschwester mich so angeblafft hat im Krankenhaus, als ich mir Luzi aus der Säuglingsstation, die hatten mir die dann irgendwann mal weggenommen für ein paar Stunden, damit ich schlafen kann, für 3 Stunden oder so. Und dann bin ich irgendwann aufgewacht und wollte sie dann gerne wieder haben, bin zur Säuglingsstation gelaufen, um sie abzuholen. Und dann lag sie da in so einem Raum mit 5000 anderen, na nicht so viele, aber ein paar anderen. Und sie schrie total. Und es war keine Schwester da. Und ich bin dann einfach reinmarschiert und zu ihr. Ja. Und dann kam eine und schrie, was machen Sie hier? Sie dürfen hier nicht rein. Und so richtig so, Mama, mein Baby weint. Und sie so, ja, ich halte hier noch rein. Und dann hat sie mich so richtig angeschockt. Und dann habe ich sofort, das kenne ich gar nicht von mir, sofort so losgeheult.
Oh Gott. Ach Mann.
Das tat ihr dann auch, glaube ich, ein bisschen leid.
Ja, hoffentlich.
Und dann kamen meine Schwiegereltern zu Besuch und mein Schwiegervater sagte zu mir, ich wäre ja noch genauso, fast genauso dick wie vor der Geburt. Erstmal hat er mich so richtig doll in den Arm genommen und ich meine, ich hatte gerade den Milcheinschuss gehabt und ich war so, und danach meinte er, du bist ja noch fast genauso dick wie vorher. Und ich auch nur so, und dann hat Arsch. Meine Schwiegermutter aber ihn zur Raison gerufen und gesagt,
ob es noch geht.
Man müsste, erstens, das wäre scheiße, das zu sagen, und zweitens, gerade jetzt, wo ich doch bestimmt hormonell schon komplett in Aufruhr bin, müsste man ein bisschen schulter mit mir umgehen.
Genau. Ja, aber das ist so eine, also, und ich, wenn ich mir das jetzt überlege, dass das ja jetzt wahrscheinlich ähnlich ist, dass wir wahrscheinlich ja jetzt nicht so krass wie bei einer Geburt, wo die Plazenta komplett mit einem Schwung raus ist, sondern dass wir jetzt in einer Phase sind, wo sich eben auch die Hormone umstellen.
Ja, genau, wie auch in der Pubertät. Ne?
Genau.
Das ist quasi wie so eine zweite Pubertät. Pubertät rückwärts ist das.
Ja, meine große Tochter hat da neulich hier gesessen und hat gesagt, da war nämlich hier auch schon wieder irgendeine Thermik und Getöse und Geschrei und Gezänk. Und dann kurz verdreht sie die Augen und sagt, womit habe ich das verdient? Sag ich, was willst du denn? Ja, du bist doch genauso pubertär gewesen wie deine Geschwister. Sagt sie, ja, aber jetzt bist du in den Wechseljahren. Und die sind in der Pubertät. Das ist doch scheiße. Ich so, ja.
Hormonaufruhr.
Das ist manchmal ein bisschen viel.
Ja.
Aber das zum Beispiel bei meinen Kindern,
bei uns ja auch so,
kann ich das total gut nachvollziehen, dass die, wenn die so stimmungsschwankend sind. Also, ne, witzigerweise übrigens, darüber sprechen wir ja gerade nicht, aber natürlich haben Jungs das auch.
Ja.
Mein Sohn und ist
Männer
auch stimmungsschwankend.
Haben das übrigens auch. Also ältere Männer, meine ich, ne? Die haben auch einen Hormonabfall. Die haben keine Wechseljahre, aber bei denen, haben zum Beispiel auch Erektionsprobleme dann ab einem gewissen Alter.
Ja. Ne? Na toll, die Armen. Ist auch nicht lustig.
Nee, ist auch doof. Und das hat aber auch mit Hormonen zu tun. Also weil das
Testosteronspiegel
absackt. Mhm. Schwellkörper, Funktionsstörung.
Heißt das? Mhm. Was du gelernt hast, alles. Schwellkörperfunktion. Ja, interessant. Also ich meine, es gibt ja auch steht das auch in dem Buch, dass sozusagen die analog zur Schwellkörperfunktionsstörung, dass bei Frauen das Libido auch nachlässt?
Ja.
Dass sich das auch verändert?
Bestimmt. Ich habe ja das Buch noch nicht ganz durchgearbeitet, Anna.
Ach, du hast jetzt das Inhaltsverzeichnis schon mal ein bisschen auswendig gelernt.
Nee.
Ach komm, ey.
Hier stand es, aber das war zum Thema. Ja, das war, glaube ich, im Zusammenhang mit der Scheidentrockenheit.
Schön.
Sie sagte auch gestern, meine, die Vertreterin vom Goldman Verlag war auch da und die hatte sie gebeten, die Kapitel vorzulesen, die besonders wehtun.
Und das war das?
Deswegen hat sie sich entschieden, das Thema, das Kapitel zum Thema Scheidentrockenheit vorzulesen, wobei sie gesagt, das wäre gar nicht der richtige Begriff.
Sondern?
Der richtige Begriff, den ich jetzt natürlich schon wieder vergessen habe, obwohl sie es ein paar Mal uns vorgebetet hat und gesagt hat, das sollten wir ab jetzt bitte sagen. Also der richtige Fachbegriff ist vulvovaginale Atrophie.
Okay.
Und sie hat gesagt, das Wort sollten wir uns jetzt merken und das sollten wir jetzt nur noch verwenden, denn das Wort, ich sage es jetzt nochmal, Scheidentrockenheit, ist eigentlich sogar falsch, weil es wird gar nichts trocken in dem Sinne, sondern es ist einfach, Schleimhaut wird einfach anders, die wird dünner und weniger elastisch und das liegt daran, dass man einen Östrogenmangel hat. Und Männer haben sowas eben auch. Das ist dann eine das hat sie auch echt ein bisschen böse geschrieben. Es gibt einen Samenleiter und einen Schwellkörper im männlichen Geschlechtstrakt, so wie es eben eine Vagina, meinetwegen auch Scheide in der weiblichen Anatomie gibt. Danach müsste man Erektionsstörungen, die Männer eben auch haben im fortgeschrittenen Alter, als Samenleitertrockenheit oder Schwellkörpererschlaffung bezeichnen, um eine Entsprechung der Scheidentrockenheit zu bekommen. Das klänge dann umgangssprachlich so. Bei Männern im Alter zwischen 45 und 55 Jahren kommt es häufiger zu Schwellkörpererschlaffung.
Sehr schön.
Und sie meint, das sagt aber auch keiner.
Ja.
So. Und das machen wir jetzt auch immer.
Ja, sagen wir das dann auch. Aber ich habe es schon wieder vergessen mit der Atropie.
Vulvovaginale Atropie.
Okay. Machen Sie Ihre Hausaufgaben, Frau Laufs. Das frage ich Sie nächste Woche ab.
Ja, ich klebe mir jetzt überall Post-its. Überall.
Was wir über die Wechseljahre wissen. Das wäre doch lustig. Ich würde das so als Gebrauchsanweisung für meine Kinder, neben die Gebrauchsanweisung für den Hund zum Beispiel, was der nicht fressen darf, damit er nicht vergiftet ist, an den Kühlschrank kleben. Und der würde stehen, reizt eure Mutter nicht, weil das sind übrigens die weiteren Symptome.
Ja gut, das ist ja aber zum Glück ein Thema, mit dem die nicht konfrontiert sind.
Das, nö, das stimmt.
Merkt man
aber ja nur selbst. Die Begrifflichkeiten gleich mal klar machen, so als, damit die wissen... Wir sind ja sonst auch immer sehr, also das ist übrigens auch sowas, so ein Generationsding. Meine Kinder sind sehr streng. Mhm. Also meine Töchter sind strenge Feministinnen.
Ja, meine auch.
Und meine Kinder,
also vor allem die Kleine.
Ja, und meine Kinder sind sehr, sehr strenge Antirassisten. Mhm. Also das bin ich auch. Ich würde für mich in Anspruch nehmen, dass ich das auch bin. Aber ich merke dann eben doch immer wieder, dass die Prägung in einer Zeit, in der wir groß geworden sind, durchaus noch mal eine andere war.
Ja.
Und ja, das sind
halt. Die sind halt woke, ne?
Ja, die sind total woke. Und was wir jetzt auch hatten, das Thema war, dass die, also vor allem meine jüngste Tochter, extrem empfindlich reagiert auf irgendwelche Leute, die homophobische Kommentare machen, mhm, oder auch so internalisierte Homophobie, die da gerade in ihrer Klasse
sind. Aber das ist, glaube ich, besonders ausgeprägt bei den Mädchen, weil die Jungs, die beschimpfen sich ja sogar.
Ja, ja, total.
Das, als deswegen, schwul.
Deswegen ist sie da so empfindlich, weil sie haben nämlich in der Klasse, ist ein Junge in ihrer Klasse, mit dem sie auch so ganz gut befreundet ist. Und sie sagt, der weiß gar nicht, ob er schwul ist, aber er ist halt jedenfalls nicht so wie die anderen Jungs. Und der hat sich jetzt irgendwie gerade die Haare bunt gefärbt und solche Sachen. Und die beschimpfen ihn halt immer, die anderen beschimpfen ihn halt immer als Schwuchtel und keine Ahnung was. Mhm. Und das ist das, warum sie darüber so... Da regt sie sich total drüber auf.
Ja,
und
mit zu Recht.
Und stellt sich vor den. Ja, aber das nur am Rande. Deswegen könnten die ja auch bei diesem Thema die Begrifflichkeiten gleich richtig lernen. Mhm. Das meinte ich nur.
Ja, und auch so eine Art, auf Neudeutsch, Awareness haben, ne? Und ihre Mutter ganz vorsichtig mit Samthandschuhen, ja, anfassen, genau, und sie verwöhnen und nicht reizen. Nicht reizen, vor allem.
Ja, aber ich habe zum Beispiel meine Töchter, beide, also im Rahmen ihrer Rolle als meine Töchter jeweils, ne? Das hat ja alles seine Grenzen, aber die sind da schon eher mal, wenn die merken so, ah, die Mutti ist gerade ein bisschen...
Die lassen wir mal ein bisschen...
So, und mein Sohn, der ballert einfach immer über meine Grenzen. Ich finde, meine Grenzen haben sich auch verändert. Wie ist das bei dir?
Ja, ich glaube auch. Aber sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Also gewisse Dinge, die bringen mich nicht mehr aus der Ruhe, und bei anderen gehe ich schneller hoch.
Ja. Das stimmt.
Und
ist das jetzt auch, sind das auch die Wechseljahre oder ist das Lebenserfahrung? Oder ist
beides,
es einfach,
glaube ich.
Ist es einfach Resignation?
Auch das
an
wahrscheinlich.
Vielen
Stellen. Du, und dann, was ich auch noch vorhin gedacht habe, als du erzählt hast davon, wie schnell du jetzt mal hochgehst im Verkehr, im Straßenverkehr. Wir sind natürlich auch echt durch eine harte Zeit gegangen. Wir haben ja immerhin auch eine Pandemie jetzt erlebt. Und das war ja nun auch noch on top.
Ja, aber
also wir sind ja doppelt gestraft, dass wir jetzt in diesem Alter sind. Unsere Teenager sind gestraft, wir sind auch gestraft. Alle sind eigentlich gestraft mit dieser Scheiße.
Ja, das stimmt. Ja, aber das ist zum Beispiel auch sowas. Ich finde das schon hilfreich, dass man über sich selber weiß oder einordnen kann, wieso bestimmte Dinge so sind, wie sie sind, und eben nicht nur die körperlichen Dinge, ne? Also so klar, wenn ich jetzt einen Schweißausbruch habe als so das, einen unmotivierten, als so das am meisten bekannte Symptom von Wechseljahren, da kann ich mir dann rein drauf machen.
Ja.
Aber zum Beispiel Stimmungsschwankungen und gereizt sein und so weiter, das finde ich.
Vergesslichkeit auch, das beruhigt mich total. Ja. Jetzt kann ich das immer darauf schieben. Luzi, die macht sich jetzt immer schon Sorgen, wenn die mir irgendwas wenn die mich was fragt und dann sage ich, keine Ahnung, weil hast du mir noch nicht erzählt. Und sie so, doch, das habe ich erzählt. Und dann sagt sie mir so, Mami, ich finde das richtig gruselig. Ich habe mir richtig Sorgen um dich.
Ja, eine Freundin schon von mir so hat das dement, total. Ja, eine Freundin von mir hat das total ausgeprägt. Die erzählt mir was und ich sage, ach Mensch, und dann haben wir keine Zeit und dann werden unterbrochen und dann sage ich, erzähl sie mir später. Und dann sagt sie, musst du mich wieder daran erinnern, weil erstens werde ich vergessen haben, dass ich dir schon erzählt habe. Und zweitens habe ich vielleicht auch schon wieder vergessen, was ich dir überhaupt erzählen wollte.
Also ich bin auch extrem vergesslich.
Bisher nicht. Leider. Also ich merke, und da weiß ich aber nicht, ob das was damit zu tun hat, ne? Das ist ja das, was ich meinte, das weiß man dann halt nicht. Und man kann ja nicht immer alles auf die Pandemie schieben oder auf, ich weiß nicht was, dass ich zum Beispiel schlechter bin mit, das hat sich echt verändert. Ich bin total schlecht mit Namen.
Ja, das bin plötzlich. Ich auch.
Aber das war ich früher nie.
Immer schon. Obwohl, okay. Als junge Frau vielleicht nicht. Da vielleicht nicht. Aber jetzt, also ich kann mir auch ganz schlecht Namen merken.
Und ganz schlimm, und wenn ich mir einmal einen Namen falsch eingeprägt habe, dann ist das für immer...
Oh, das Thema hat meine Mutter. Das war bei uns immer ein Running Gag in der Familie, weil die hat dann immer absurdesten Namensschöpfungen gemacht bei Nachnamen.
Ja, okay.
Und da gab es einige peinliche Situationen. Nee, aber ich habe auch totale Erinnerungslücken. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ich schon sehr lange kenne, eben schon seit wir Anfang 20 sind oder Ende der Teenagerzeit so. Und die dann oft sich noch so detailliert an gewisse Sachen erinnert von früher, wo ich dann da habe ich so eine ganz vage Erinnerung, wenn sie das erzählt, dass ich dann denke, ja, könnte so sein, aber ich hätte mich da niemals mehr dran erinnert. Und das ist bei der so, also vielleicht hat die auch eine besonders gute Erinnerung, das weiß ich nicht, aber ich komme mir dann immer so blöd vor, denke mal, wieso weiß ich das nicht
mehr? Also bei vielen Sachen geht mir das auch so, wobei ich glaube, dass wir alle selektive Erinnerungen haben und irgendwas, was für dich nicht relevant war, hast du vielleicht gelöscht. Mir ist es doch einmal passiert, da hatte ich aber noch nichts, da kann ich mich nicht auf Wechseljahre berufen. Da war ich irgendwie, weiß ich nicht, hatte ich vielleicht noch nicht mal drei Kinder, doch drei hatte ich vielleicht schon. Aber es war
lange eine Schwangerschaftsdemenz.
Wer weiß, und da stand ich über beim, da war das noch ein Kaisers, der Edeka in der Wienstraße, wo sie jetzt umbauen. Mhm. Da stand ich an der Fleischtheke oder an einer Käsetheke, weiß ich nicht mehr. Morgens, nachdem ich die Kinder in die Kita gebracht habe, also hatte ich kleine Kinder, so. Und dann stand ich da und da steht so ein Typ neben mir und da war noch so gut wie nichts los und glotzt mich immer so an. Und ich war schon kurz davor zu sagen, was ist? Willst du irgendwie soll ich dir eine Beschriftung machen? Willst du was erklärt haben? So, ne? Und ich war schon so richtig auf Krawall gebürstet und drehe mich zu dem um und guck den so an. Da guckt er mich an und sagt, Koblenz. Und ich so, ja, im Prinzip schon, aber warum? Und dann sagt er meinen Namen, dann sagt er, du hast doch da und da gewohnt und so weiter. Und ich so, ach du Scheiße, ich habe den angeguckt und da war nichts
in meinem Leben. Du hättest geschworen, dass du den Menschen noch nie in deinem Leben gesehen.
Ich hätte nicht nur geschworen, dass ich den noch nie in meinem Leben gesehen habe. Der hat mir dann erzählt von Situationen und das war ein guter Kumpel von meinem ersten Freund, als ich 15 war. Und natürlich erinnere ich mich an all die Sachen, die der mir erzählt hat.
Aber ich habe
komplett vergessen, dass der dabei war. Krass. Und dann hat er mir seinen Namen gesagt und ich so, ach so, ja, irgendwas hat dann in meinem Hinterkopf geklingelt. Und der so, ja, und weißt du noch, und dann waren wir da und dann sind wir doch nachts noch nach Paris. Und ich so, scheiße, ich hab's komplett. Und ich immer so, ja. Und der wusste noch, wo ich gewohnt hatte. Der wusste noch meine Geschwister. Der hat sich noch an meine Mutter erinnert. Also wirklich so ganz krass. Und ich dachte so, Alter, wieso habe ich dich gelöscht? Das war richtig gruselig. Und dann ich hatte ihn nicht komplett gelöscht, aber doch... Also,
ziemlich doll.
Wenn ich den nicht wiedergesehen hätte und der das nicht, dann hätte ich nie mehr im Leben gewusst, dass der existiert hat. Und in meinem Leben mal irgendwie eine Zeit lang auf jeden Fall vorkam. Und dann habe ich eine alte Schulfreundin kontaktiert, mit der ich irgendwie immer noch so sporadisch via Facebook verbunden war. Und die war mit dem ganz eng befreundet. Und ich so, ey, du musst mir jetzt mal ganz kurz einen Spickzettel bitte.
Also, falls ich den nochmal vor der Fleischtheke treffe,
dass
ich dann auch mal was erzählen kann.
Genau, der ist inzwischen weggezogen, aber der hatte zu der Zeit eine Kneipe hier um die Ecke.
Ach so.
Und das war ein Wunder, dass ich den nicht schon längst 500 Mal getroffen hatte.
So also, lustig.
Das war echt schrecklich.
Aber ich hatte so ein Erlebnis mit einer Freundin meiner Schwester. Wir haben ja so eine Babyparty für die geschmissen letztes Jahr. Und da war eine Freundin von ihr... An die hatte ich null Erinnerung. Also ich konnte mich nicht daran erinnern,
dass es die
überhaupt gab. Weder, also der Name hat mir nichts gesagt. Oh Gott. Und die war so, Mensch, endlich sehen wir uns mal wieder.
Oh,
und ich stand da so, wer ist das, wer ist das?
Ja, ja, genau. Aber sowas, das ist furchtbar.
Ich meine, ich hatte die natürlich das letzte Mal als kleines Mädchen, also als Teenie oder noch nicht mal Teenie gesehen.
Aber ich frage mich.
Aber ich hatte
mich,
die null abgespeichert.
Manche Leute, ich hatte zum Beispiel auch sowas, ich bin ja immer noch, weil ich mich nicht abmelden kann, weil ich zu doof bin, meinen Account da zu löschen. Ich bin immer noch bei Stay Friends.
Ach, das gibt's noch.
Das gibt's noch. Und ich kann aber inzwischen nicht mehr auf mein Konto zugreifen, weil ich mein Passwort nicht mehr weiß. Ich kriege immer noch diese Kack-Mails, egal. Auf jeden Fall, als ich da irgendwann mal vor 100 Jahren noch Zugriff hatte, kriegte ich eine Nachricht von einer Frau, die eben auch, also die, und an die konnte ich mich erinnern. Und die war, da war ich noch ein Grundschulkind, da war die als Pflegekind bei Nachbarn von uns. Also und nicht
ach,
nah dran.
Arzt
und ich war noch nicht mal mit der in einer Klasse oder so. Ich erinnere mich aber an die und die erinnerte sich an mich und so weiter. Und ich wusste genau, wie die aussieht. Ich wusste den Namen noch und so weiter. Wie passt das zusammen? Und die war gar nicht lange bei denen. Ich weiß nicht, wie lange.
Ja, dann hat die sich irgendwie bei dir eingeprägt.
Die schrieb mir dann und sagte, ich weiß noch genau so. Und dann hatten wir so einen kurzen Austausch und ich wusste sofort, wer das ist, obwohl die nur so kurz in meinem Leben irgendwie in Erscheinung traten, danach nie wieder.
Ja.
Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe mein Gehirn nicht, warum ich sowas weiß und so einen anderen.
Mit dem du viel mehr,
mit dem ich viel mehr
Zeit verbracht hast.
Der war weg. Der war einfach gelöscht. Also der war dann irgendwo auf irgendeiner weit entfernten Festplatte. Mhm.
Aber ich habe auch letztens irgendwie drüber nachgedacht, mit was für Leuten ich eigentlich so in gewissen Lebensphasen zu tun hatte. Und mir fielen die meisten Namen nicht mehr ein, von denen, die so in der, also so entfernter Freundeskreis quasi in der Teenie-Zeit. Da wusste ich, da war so eine Clique um meinen Ex-Freund rum, aber ich könnte dir nicht einen einzigen Namen mehr sagen von denen.
Okay.
Nichts. Das ist
doch, also komischerweise da, das weiß ich halt nicht.
Vielleicht sind da auch welche dabei. Das waren nicht meine Freunde, sondern das waren seine Freunde, die, auf die ich ab und zu traf, die ich aber auch nie besonders mochte. Und ich, also es ist wie gelöscht.
Ja, aber das ist das, das meinte ich eben. Wahrscheinlich hat man das dann eben doch nicht. Also in dem Moment ist das vielleicht, spielt das eine Rolle. Aber dann ist es wieder weg, womit ich das ja habe. Wobei da glaube ich, das ist vielleicht eine Traumareaktion. Ich habe das ja total krass mit allem dicht um den Tod meiner Mutter drumherum. Also in der Zeit, als sie sozusagen im Sterben lag, ihre letzten vier bis sechs Lebenswochen, in der Zeit selber hätte ich dir alles sagen können. Ich hätte dir sagen können, wann hat sie die Augen aufgemacht, konnte sie die Hand... Also weißt du, so diese ganzen, was für Medikamente hat sie wann gekriegt, was hat sie danach noch... geäußert, war sie so diese, da war ich wirklich super, super, also wir alle
meine fokussiert quasi
total
auf sie,
und dann ist sie gestorben und dann hatte ich eine Zeit lang so dieses, dass ich Mühe hatte, diese Bilder und diese, also diese letzten Wochen irgendwie aus meinem Kopf zu kriegen und wieder zu sehen, was denn die 38 Jahre davor war in meinem Leben als ihre Tochter. Und als ich das mal hatte, da wusste ich nichts mehr davon. Das ist wie weg. Ich kann dir nicht mehr sagen. Das
ist wahrscheinlich so eine Art Schutzmechanismus.
Das frage ich mich.
Aber wie lange hat das gedauert, bis du das nicht mehr hattest?
Kein Jahr, würde ich sagen. Also nee, weniger. Ein halbes Jahr vielleicht. Also nicht, dass ich das alles vergessen hatte. Doch, das ging relativ plötzlich. Das war nicht so ein Prozess.
Aber kannst du dich, wenn du dir Mühe gibst, erinnerst du dich schon noch daran und siehst diese Bilder, oder?
Ja, das ja, aber nicht mehr so dieses ganze Detailwissen. Und da habe ich tatsächlich im Nachhinein auch gedacht, ja, weil ich es nicht mehr brauche, es spielt keine Rolle mehr. In dem Moment war es super wichtig.
Es ist eigentlich wurscht, wann sie ihre Medikamente und was
einnehmen musste. Das spielt, oder dieses, also es gibt so Sachen, die sich so eingeprägt haben, die werde ich auch nicht vergessen, also auch so Details oder so. Oder manchmal klingelt sowas, wenn Leute erzählen von ihren Krebsdiagnosen oder von ihren Therapien und sagen ihre Medikamente, dann macht es in meinem Kopf Ding, okay, habe ich schon mal gehört. Ja. Irgendwo ist das abgelegt, aber es ist nicht mehr in meinem, sozusagen in der ersten Schublade. Weißt du, so dieses, wo es super lange war und wo ich auch so dran festgehalten habe, weil ich dachte, das brauche ich irgendwie, das Wissen, keine Ahnung. Mhm. Aber gut, das hat auch nichts mit Klimakterium zu tun. Ich glaube, wie gesagt, dass das,
das so, ist eine bestimmt Art so eine
Trauerreaktion oder so das war.
Ja, Traumabewältigung.
Glaube ich. Dann irgendwann gelöscht. Und dann frage ich mich immer, das fände ich doof, ne? Wenn man jetzt unnützes Wissen einfach vergisst, das ist ja nicht schlimm. Von mir ist auch Leute, die einem nicht wirklich was bedeutet haben, obwohl das ja irgendwie ein bisschen peinlich ist, aber auch nicht schlimm. Doof wäre nur, wenn du irgendwie vorne lernst, dass Kim Kardashian jetzt in das Kleid von Marilyn Monroe sich reingehungert hat und dafür fällt aus deinem Gehirn irgendwie eine schöne Kindheitserinnerung raus. Das fände ich blöd. Wenn quasi der Speicherplatz so freigemacht wird.
So, hier ist kein Platz mehr. Okay, was schmeißen wir raus?
Ganz genau. Das finde ich doof.
Sag mal, können wir darüber mal kurz sprechen?
Was, über Kim Kardashian?
Ja, ich fand das so krass, dass das so gehypt wurde. Ich fand das
total gestört.
Ja.
Ja.
Ich meine, was ist das erstens für eine... Also ich habe mich richtig darüber geärgert, dass sie das Privileg bekommen hat, dieses Kleid zu tragen. Weil wer ist sie schon?
Das ist mir ziemlich egal, aber ja.
Aber also ich finde, das muss doch nicht sein. Was hat die mit Marilyn Monroe zu tun? Dann passt es thematisch auch überhaupt gar nicht zum Thema des der Met Gala, weil das war irgendwie The Gilded Age oder so, also so Ende 18. Anfang 19. Jahrhundert, glaube ich, oder Anfang, das war, glaube ich, so der Zeitraum. Und passt überhaupt nicht vom Stil. Und dann, dass sie dann überall erzählt hat, wie sie sich da reingehungert hat.
Ja, das fand ich so abartig.
Und das alle so, wow, toll, krass, dass sie das geschafft hat. Wo ich dann gedacht habe, warum ist das jetzt erstrebenswert?
Ja,
was
ganz
ist das,
genau.
Was ist das für eine Scheiße?
Das ist die total falsche Message. Also jede Message davon ist total bekloppt.
Und sie hat das Kleid ja nur 5 Minuten getragen, weißt du das?
Mm-mm.
Also sie hat es nicht zugekriegt hinten, der Reißverschluss war offen, deswegen hat sie so eine weiße Pelzstola getragen und sie hat es nur 5 Minuten angehabt und dann eine Replik angezogen davon, die ihr passte.
Das hätte man doch gleich machen können, was soll denn
das? Ja, dann habe ich auch gedacht, was ist denn das für ein Scheiß? Hätte sie doch gleich Also genau das. Ich finde es alles so absurd.
Ja, und das, also das, ich habe das nur so am Rande verfolgt und habe gedacht, seid ihr eigentlich alle bescheuert? Wie kann man so, aber da kannst du mal sehen, finde ich, wie krank da irgendwie die Wahrnehmung, das Frauenbild und so weiter nach wie vor ist, dass das gefeiert wird, dass halt, ich mal abgesehen davon, was sie für eine Bedeutung hat oder auch nicht hat, das meine ich jetzt gar nicht, aber dass eine weibliche Person sich kasteit, um in ein Kleid zu passen. Ich finde ja schon schwierig, wenn zum Beispiel SchauspielerInnen sich kasteien, um irgendeine Rolle zu spielen, weil ich ja mir immer denke, wahrscheinlich gibt es irgendwo eine Schauspielerin oder einen Schauspieler, der ganz ohne, dass er jetzt körperlich morphen muss, diese Rolle spielen könnte. Oder dass man zum Beispiel nicht, warum lässt man nicht Leute, die wirklich eine Behinderung haben, also weißt du, so diese Sachen. Mhm. Warum lässt man nicht eine Trans-Person auch jemanden spielen, der trans ist in einem Film oder in der Serie? Warum muss dafür irgendein Cis-Schauspieler, Schauspielerin irgendwie angepasst werden, wie auch immer? Das verstehe ich sowieso schon nicht. Aber nur um ein Kleid zu tragen, weißt du, noch nicht mal,
40 Minuten.
Genau, also noch nicht mal, um damit irgendein Statement zu machen oder das hat überhaupt keine Bedeutung. Es geht nur darum, dass sie sich da reingehungert hat. Und ja, das ist doch einfach nur gestört. Direkt
danach wurde dann gezeigt, wie sie sich Pizza in ihre Garderobe bestellt hat und sich erstmal Pizza reingesetzt. Da habe ich auch gedacht, warum?
Was soll das?
Was soll das? Ich meine, beeindruckend, dass sie diese Willensstärke hat, das durchzuziehen.
Ja, aber sie könnte sie ja auch für was Sinnvolles einsetzen, diese Willensstärke.
Ja.
Und ich will gar nicht über die Kardashians reden oder die Kardashians bashen, die sind mir auch ehrlich gesagt total egal, aber die finde ich maximal irgendwie nervig. Aber die haben ja irgendwie geschafft, ein Imperium aufzubauen, berechtigt oder nicht. Also die sind auf jeden Fall, haben die einen Geschäftssinn.
Und es geht aber nur um Looks bei denen.
Ja, ja, klar. Das ist
das ganze Geschäftsmodell.
Ja, ja, das stimmt.
Ich meine, Kim Kardashian ist ja sogar inzwischen Juristin und setzt sich ja auch für andere Sachen ein und die anderen wahrscheinlich auch. Keine Ahnung, verfolge ich nicht so. Aber das Hauptbusiness von denen ist ja wirklich nur deren, oder das Kapital ist das Aussehen.
Aber da bist
das ist so. Nochmal ein anderes Thema, hatten wir auch schon mal, aber wie unsere Kinder dadurch beeinflusst werden durch Social Media und
was, und wie, ich
und
finde,
der Stellenwert auch von diesem Thema ist viel zu hoch.
Ich finde, es ist auch ein Symptom. Also ich finde, das ist, wenn ich zum Beispiel Jamila Jamil sehe, der ich total gerne folge, weil die ja immer so ein bisschen mal was dazu sagt und mal eine andere Haltung dazu hat und mal sagt, ey Leute, guck mal, ich habe übrigens 10 Pfund zugenommen, ist mir auch egal. Also so, und es ist auch total okay und guck mal, ne, ich passe überhaupt nicht in dieses Schema und hab da aber mal reingepasst. Das ist ja bei ihr auch so. Die ist ja absolut normschön zum Beispiel, ne?
Ja.
Aber ich finde eben, dass das ein Symptom ist, auch diese ganze Kardashian-Geschichte oder egal was du nimmst, GNTM oder wurscht, ein Symptom dafür, wie Frauen sein sollen und wie Frauen, also was sozusagen, worauf wir reduziert werden eigentlich in der Öffentlichkeit. Und das ist das, womit unsere Kinder umgehen müssen, unsere Töchter umgehen müssen, unsere Söhne, also in dem Fall mein Sohn, dem ich da auch in den Kopf rede und dem immer sage, nee, das ist nicht normal, das ist nicht okay, das ist nicht, so reden wir nicht. Und diese ganzen Dinge, wenn die so unter ihren Jungs da ankommen und so vor sich hin quatschen. Und das andere ist, dass gleichzeitig damit alles, was irgendwie, ich sag mal, im weitesten Sinne normal ist, oder nicht normal, sondern natürlich ist, wenn es um Frauenkörper geht, wenn wir bei den Äußerlichkeiten bleibt, komplett in so eine absurde Ecke gerät. Also körperliche Veränderungen, egal was es ist, ja, Gewichtszunahme, Behaarung, Menstruation, Wechseljahre, Geburt, also Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit, das ist natürlich, so sind wir gemacht, wir Menschen. Ja, Körperbehaarung ist auch so ein Thema, ja. Dass zum Beispiel meine 13-jährige Tochter sagt, Mama, ich weiß nicht, jetzt diesen Sommer, soll ich mir die Beine rasieren oder nicht? Ich sag, du, wenn du das möchtest, kannst du das machen, aber du solltest das nur machen, wenn du das willst. Und wenn du das nicht willst, lässt du es sein.
Ja.
Ne, so. Und dann die Große gesagt hat, überleg dir das, du bist blond, man sieht es sowieso nicht. Also so, du bist jetzt nicht irgendwie so. Solche Gespräche, aber dass sich eine 13-Jährige diese Fragen stellt, weil es normal ist, dass man es macht.
Ja, weil die den ganzen Tag auf Ball geballert werden mit dem Thema.
Genau, und weil Instagram eben Körperbehaarung zum Beispiel eben als nicht akzeptabel eingestuft ist. Falten nicht akzeptabel.
Aber ich habe das Gefühl, dass da sich schon in den letzten Jahren auch was bewegt.
Ja, aber nur, also ich glaube, wir sind da auch echt in der Bubble. Also du siehst das natürlich ja, das in Social Media oder hier in der Hauptstadt, aber geh mal irgendwo anders hin. Ich sehe das auch schon bei anderen Themen. Also wenn ich brauche nur, keine Ahnung, bei meinem Bruder im Westerwald im Dorf zu sein. Das sind total nette Leute, die sind nicht doof, die sind nicht ungebildet.
Nee, und nee, trotzdem klar, aber die haben andere Informationsquellen einfach.
Ist so,
ne?
Ist tatsächlich
ich finde es gut, dass so große Ketten wie zum Beispiel H&M, die haben ja jetzt auch andere Models für die Bademode-Kollektion zum Beispiel, die ganz normal aussehen, die unterschiedliche Figuren haben, die Schwangerschaftsstreifen haben und Zellulite. Das fällt mir schon positiv auf.
Was Darf oder schon lange macht, genau.
Genau, Darf macht das lange und dann gibt es ja jetzt inzwischen auch alle anderen möglichen Unterwäschefirmen und so. Vielleicht wird mir das auch besonders in meinen Instagram-Feed gespült. Das mag natürlich auch sein, dass dann auch alte oder ältere Frauen da als Models für Unterwäsche posen mit natürlich auch erschlafften Körpern. Das fällt mir schon sehr auf, dass das sich ändert. Aber mag sein, wenn Leute jetzt zum Beispiel den Otto-Katalog bekommen, dass das da wahrscheinlich
im Otto-Katalog findest du auch immer noch solche T-Shirts, auf denen in Kindergrößen Mädchen, wo drauf steht, in Mathe bin ich Deko. Das gibt's immer noch bei Otto. Also weißt du, so solche,
Gott.
Das sind halt so Sachen, ich meine, da sind wir jetzt wieder, das ist auf den Punkt gebracht. Mhm. Ja? Ich habe halt nichts im Kopf, aber sieht niedlich aus, oder? Guck mal, ist ein Sternchen drauf, super, ist pink. Yay.
Einhorn.
Mhm. Und das ist halt so, wo ich mir denke, da sind wir auch als Elterngeneration, finde ich nach wie vor, auch wenn wir irgendwie jetzt unsere Kinder schon aus dem Gröbsten, naja, stimmt auch nicht aus dem Gröbsten raus, aber die sind ja schon, ein paar sind ja schon relativ weit gekommen, sage ich mal, in der Verantwortung, da irgendwie immer wieder hinzugucken und auch immer wieder was zu sagen und auch immer wieder das irgendwie... Ich gucke gerade eine Serie, die habe ich vor 10 Jahren oder so ungefähr oder vielleicht auch schon länger her gesehen und fand sie super toll. Und jetzt gucke ich die gerade und denke mir, was war denn mit mir los?
Was ist denn für eine Serie?
Parenthood.
Achso, das hattest du mir mal empfohlen.
Genau.
Aber ich habe da...
Und ich mag die ganz gerne
immer noch. Ich bin noch nie eingestiegen.
Und, aber es sind solche... Da sind eben solche Stereotypen drin. Ja. Also, und da geht es viel so um Eltern-Kinder-Themen, und zwar erwachsene Kinder und alte Eltern, aber auch diese erwachsenen Kinder mit wiederum mit ihren kleineren Kindern oder Teenager-Kindern. Und das ist auch sehr amerikanisch und so, aber du guckst dir das an und denkst echt, Alter, euer Ernst, das ist doch nicht wahr. Und die ist von 2011 oder so, die Serie, also die ist jetzt noch nicht so alt, dass du sagen kannst, ja okay, das ist 70er-Jahre-Kram oder irgendwie so, oder 80er von mir ist. Das ist einfach nicht mehr so, sondern das ist, glaube ich, immer noch an vielen Stellen total aktuell. Und da geht es auch um solche Dinge, ne? Also um Normen und auch um Bodynormen und auch um, keine Ahnung, Sexualität von Mädchen. Wie darf die sein? Der Vater, der total ausflippt, weil die 16-jährige Tochter ihren ersten Freund hat, dann kriegt die Hausarrest, die kriegt ihre Zimmertür ausgehängt.
Gut, da sind die Amis, nee, aber da sind die Amis, das kannst du auch nicht vergleichen.
Ja, aber das ist ja keine Entschuldigung.
Nein, also, natürlich weißt du, was nicht. Ich meine, aber so, das ist, die haben ja auch eine ganz andere Gesetzgebung da. Also es ist ja verboten zum Beispiel, dass Minderjährige Sex haben da. Da machst du dich ja strafbar als Eltern und als Junge. Wenn du mit einem minderjährigen Mädchen schläfst, und es ist wirklich so, also wir haben ja noch viele Freunde da, die jetzt auch alle Teenagerkinder haben, die dann wirklich auch einfach, um sich selbst zu schützen vor irgendwelchen legalen Folgen, sagen müssen, ihr müsst die Zimmertür auflassen, wenn ihr jetzt da reingeht und da immer reinmarschieren mit dem Wäschekorb. Ich muss ja noch was.
Ja, und du denkst immer, die haben sie nicht mehr alle, wenn du das siehst.
Und das war übrigens auch mit ein Grund, warum ich da nicht bleiben wollte, weil ich nicht wollte, dass meine Kinder da aufwachsen müssen als Teenager mit diesen Restriktionen und dieser Doppelmoral.
Ja, Doppelmoral. Ja, und hier wird das eben so dargestellt, ne? Dann der Vater wird zwar dargestellt als hysterisch und bekloppt, und ich will mein kleines Mädchen nicht verlieren und so eine Scheiße, aber auf der anderen Seite wird das auch dargestellt als die Norm. So ist es halt. Da muss man halt den Vater irgendwie ein bisschen um Finger wickeln und die Mutter muss das ihm nochmal erklären und dann muss die Tochter irgendwie auch nochmal mit dem Vater ein Eis essen gehen und dann ist wieder schön, wo du denkst, ihr habt doch alle nicht mehr alle Tassen im Schrank. Was ist denn da? Und da wird, aber das meine ich so, da wird das so dargestellt und ich glaube, dass es eben immer noch sehr präsent ist.
Du, ich weiß, du siehst ja, was gerade in den USA abgeht, diese Abtreibungsgeschichte. Ja. Also, ich könnte den ganzen Tag kotzen. Fürchterlich. Ja. Schlimm.
Ja. Aber das ist eben tatsächlich leider auch immer noch ganz schön viel Leitkultur, ne? Muss man sagen. Auch nach wie vor. Mhm. USA.
Ja, ja.
Heutzutage.
Ja, der Einfluss ist schon sehr groß. Und ich habe auch da, ich bilde mir ein, als ich damals Luzi bekommen habe, da haben wir da gab es gar nicht so diese extreme Farbtrennung der Geschlechter in Babyabteilung. Also da gab es gar nicht so viel Rosa. Und ich war geschockt, als wir sind ja in die USA gezogen, da war sie 10 Monate alt. Und ich war echt, ich war total überwältigt davon, in was für eine rosa Bubble man da eintaucht, wenn man da in die Mädchenabteilung in Kindergeschäften ging. Das war hier überhaupt noch nicht so. Mhm. Und das ist aber total auch hier rüber geschwappt nach Europa.
Du siehst das ja auch, wenn du zum Beispiel Kinderfotos anguckst, sowieso in unserer Generation, aber auch noch jüngere Menschen. Und du siehst an den Kindern, nicht an den Klamotten, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist bei den meisten.
Die hatten halt
irgendwie, das hat sich dann erst so entwickelt.
Neutrale Farben an. Also
halt einfach bunt.
Ja, bunt. Blau, grün, rot, gelb, braun.
Ja. Orange in den 70er
Jahren. Orange, genau. Ja. Und rosa gab es einfach nicht als Kleidungsfarbe.
Also es gab es aber halt als Farbe im Spektrum und nicht als, also ich hatte keine rosa Klamotten als Kind.
Nee, ich weiß nicht, vielleicht gab es auch welche, aber meine Mutter hat mich immer klassisch dunkelblau, weiß,
also meine beige, meine große Tochter habe ich auch noch so angezogen.
Ja, ich auch.
Die hatte, siehst du, und die sind...
Und Mia war komplett in... Und Luzi dann auch, als sie in Amerika gelebt haben und ihre ganzen Freundinnen aus der Kita in Disney-Prinzessin-Kleidern in die Kita gingen, wollte sie natürlich auch Disney-Prinzessin-Kleider haben, ne?
Ich erinnere mich daran, dass die da war die große 3 mit ihrer besten Freundin, die irgendwie bei uns in der Badewanne gesessen hatten und danach habe ich die angezogen und dann hatte die, die war immer ganz viel bei uns, diese Freundin, die Mama arbeiten musste, hatte ich die ganz oft bei uns, die wohnten bei uns in der Straße. Und dann habe ich die angezogen und die hatte so ein Unterwäsche von H&M, so ein Pack mit Disney-Prinzessin drauf. Mm. Und meine hatte blau-weiß geringelte, kleine, mit Mausezähnchen-Kante.
Petit Bateau.
Dann haben die sich angezogen und dann guckte meine an sich runter, an ihrem blau-weiß geringelten Unterhemd, guckt ihre Freundin an und sagt, oh, du hast so eine schöne... Also du hast eine Prinzessin an und guckt sie an sich runter und sagt, und ich habe wieder nur Lumpen an. Okay.
Lumpen.
Ja, da waren wir dann in einem Märchenthema eingestiegen. Ich so, okay, die Lumpen. Aber das war dann tatsächlich auch bei meiner jüngsten Tochter nicht mehr so, ne? Die hatte auch Pink und Rosa und...
Ja. Mia auch. Also... Aber da sind wir sehr amerikanisiert worden, glaube ich. Obwohl ich glaube, in Asien ist es zum Beispiel auch ganz krass. Ich weiß nicht, woher da die, ob die auch amerikanisiert sind oder ob das bei denen in der Kultur auch schon früher so war. Aber ich bilde mir ein, dass es eben erst so seit 20 Jahren hier so extrem
ist. Ja, glaube auch. Ich glaube das auch, dass es erst dann gekommen ist. Ja, also da muss man echt irgendwie ein bisschen wach bleiben, glaube ich, bei diesen ganzen Entwicklungen. Woke, wie unsere Kinder.
Ja, let's be woke, girl. Queen. So, ich denke, wir haben jetzt auch erschöpfend.
Weißt du die zunächst. Weißt du das Wort noch?
Vulvavaginale Atrophie.
Frag dich bald wieder danach. Ich habe schon wieder vergessen. Ich
hatte jetzt schon vergessen. Wieder?
Ja, nee, jetzt nicht. Jetzt könnte ich es noch sagen, aber eben, bevor ich
Okay, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall und